Ja, sehr geehrter Herr Reitz, meine Damen und Herren, danke für die Einladung nach Essen. Ich freue mich auch, einige bekannte Gesichter zu sehen, mit denen ich zum Teil sehr gut zusammengearbeitet habe. Stellvertretend Helmut Linsen, schön, dass Sie da sind. Und ich glaube in der Tat, dass Europa vor der gewaltigen Aufgabe steht, dass wir ständig auf neue Herausforderungen, neue Rahmenbedingungen reagieren müssen. Und ich meine damit nicht nur die Frage, wie wir langfristig die Wirtschaft Europas stärken, sondern ich denke auch an begrenzte Ressourcen für weiteres Wachstum, Klimawandel, Migration, die demografische Entwicklung, die zunehmende Digitalisierung. Das heißt, die Welt dreht sich und Europa muss sich mitdrehen. Weil entscheidend für die Zukunftsfähigkeit Europas ist es, dass wir die Bereitschaft haben, im Wandel Chancen zu erkennen und diese auch beherzt zuzugreifen. Und dass Wandel nicht automatisch Niedergang bedeutet, ich glaube, das weiß man im Ruhrgebiet an vielen Orten. Sie wissen das besser als ich, wenige Kilometer von hier steht das UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein. 1986 fuhr die letzte Schicht dort ein. Ein paar Jahre später wurde die Kokerei stillgelegt. Und damit endete die Ära des Bergbaus hier in Essen. Und manch einer hörte schon das Totenglöckchen über der Ruhr läuten. Aber was wir tatsächlich gesehen haben, war dann ein tiefgreifender Strukturwandel. Das Ruhrgebiet ist heute die dichteste Hochschulregion Europas. In der Zeche Zollverein haben sich kulturschaffende und kreative Köpfe angesiedelt. Das Ruhrgebiet war europäische Kulturhauptstadt im Jahre 2010. Das Ruhrgebiet hat sich zu einem international konkurrenzfähigen Standort der Gesundheitsökonomie entwickelt. Und die Unternehmen, die sich hier angesiedelt haben, die schätzen eben die gute Infrastruktur. Sie sind bereit zu investieren. Sie bringen innovative Ideen hier hervor. Und sie bündeln Ressourcen. Und ich werde auf diese 5 I's, Investition, Innovation, Infrastruktur, Internationalisierung und Integration der Reserven später zurückkommen. Das heißt aber, wir sehen hier im Ruhrgebiet seit Jahren einen ständigen Wandel. Aber es ist unbestritten, ja, es muss noch mehr getan werden. Die Arbeitslosigkeit in vielen Städten des Ruhrgebiets ist noch viel zu hoch. Aber genau dieser Wandel ist es, von dem auch die Zukunft Europas abhängt. Und Europa muss sich, wie das Ruhrgebiet, mühen, immer in Bewegung zu bleiben. Insofern ist das Ruhrgebiet als weltoffene Region, glaube ich, der richtige Ort, um etwas zur europapolitischen Debatte in Deutschland beizutragen. Weil diese Debatte wird ja oft meinungsstark und faktenschwach geführt. Und deswegen würde ich gerne einige Fakten dem entgegenhalten und mit Vorurteilen aufräumen, die auch Verunsicherung hervorrufen und denn auch zu den Wahlergebnissen führen, die Herr Reitz gerade angesprochen hat. Erstens wird die Krise oft kommentiert, als würde alles immer nur schlechter werden. Es ginge nichts voran. Fakt ist aber, es gibt deutliche Fortschritte bei der Bewältigung der Krise. Die Krisenbewältigungsstrategie wirkt. Zweitens wird in den letzten Monaten in einigen Teilen Europas, aber vor allen Dingen jenseits des Atlantiks, immer wieder mit dem Hinweis auf den deutschen Leistungsbilanzüberschuss argumentiert, Deutschland müsste nur weniger wettbewerbsfähig werden, dann ginge es dem ganzen Euroraum besser. Fakt ist, auch das ist falsch. Europa braucht ein wettbewerbsfähiges Deutschland. Und drittens wird gerne und immer häufiger behauptet, Deutschland brauche dieses Europa gar nicht. Es brauche diesen Euro gar nicht. Und es werden vermeintlich bessere Alternativen für Deutschland aufgezeigt. Fakt ist auch hier, Deutschland braucht ein stabiles Europa und einen stabilen Euro. Und über diese drei Thesen würde ich gerne sprechen. Wenn ich am Ende Zeit habe, würde ich auch gerne etwas noch sagen zur Neudefinition der ökologischen und sozialen Marktwirtschaft im europäischen Binnenmarkt und in der globalisierten Weltwirtschaft des 21. Jahrhunderts. Wir sind heute etwas mehr als 5,5 Jahre nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers. Wir sind rund 3,5 Jahre nach dem Beschluss über das erste Griechenland-Programm. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg aus dieser Krise heraus. Das gilt für die einzelnen Mitgliedstaaten wie für den Euroraum insgesamt. Das beste Zeichen dafür ist, dass Spanien und Irland Ende letzten Jahres ihre Anpassungs- und Hilfsprogramme verlassen konnten. Und die Anpassungsstrategie ist in den einzelnen Ländern auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. Im Kern geht es dabei immer um drei Dinge: solide Staatsfinanzen, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Potenzialwachstums und drittens, wo erforderlich, die Sanierung des Bankensektors. Es sind also nicht nur reine Sparprogramme, wie oft immer behauptet wird. Wenn man im Schnelldurchlauf durch die Länder durchgeht: Irland, die Haushaltslage hat sich gebessert, der Bankensektor ist erheblich robuster geworden. Und was das Entscheidende ist, das Wachstum kehrt zurück. Für dieses Jahr erwartet die EU-Kommission 1,8% Wachstum real in Irland. In Spanien war das Anpassungsprogramm auf den Bankensektor beschränkt. Aber dieser Anpassungsprozess hat maßgeblich dazu beigetragen, systemische Risiken im spanischen Bankensektor zu verringern. Spanien hat gleichzeitig Fortschritte gemacht bei der Sanierung seiner öffentlichen Haushalte, auch wenn hier noch einiges zu tun bleibt. Und auch ganz wesentlich, die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Wirtschaft hat sich deutlich gebessert. Das kann man sehen an einer verbesserten Leistungsbilanz. Im Jahr 2008 hatte Spanien ein Leistungsbilanzdefizit von rund 10%. Im letzten Jahr war es ein Leistungsbilanzüberschuss von rund 1%. Und eben nicht nur durch weniger Importe, sondern auch durch mehr Exporte. Spanien ist heute der zweitgrößte Automobilproduzent in der Eurozone und produziert seine Autos auf den ganzen Weltmarkt. Auch in Griechenland, wo sicher die Ausgangssituation am schwierigsten war, hat die Lage sich stabilisiert. Das Land hat in 2013 erstmals seit vielen Jahren einen sogenannten Primärüberschuss erzielt. Das bedeutet, wenn man die Zinsausgaben außen vor lässt, übersteigen erstmalig seit Jahren die staatlichen Einnahmen die Ausgaben. Das Land hat eine notwendige, aber harte Haushaltskonsolidierung hinter sich gebracht, die einem auch Respekt abfordern kann. Es ist unstreitig, Griechenland muss weiter den Weg der Reformen gehen, damit das Land auch wieder wachsen kann. Das könnte dieses Jahr erstmals geschehen, dass wir seit vielen Jahren positives Wachstum in Griechenland sehen. Portugal zeigt ebenfalls Anzeichen der Besserung. Die Wirtschaft wird auch dieses Jahr wieder wachsen. Die Arbeitslosigkeit hat sich stabilisiert. Das Land hat im Februar erfolgreich eine 10-jährige Anleihe platzieren können. Und das Anpassungsprogramm läuft im Sommer diesen Jahres aus. Dann wird man sehen, was die beste Strategie für das Land nach vorne gerichtet ist. Und in Zypern letztendlich ist das Programm relativ jung, ziemlich genau ein Jahr. Der Bankensektor kommt langsam wieder auf die Füße. Die Ziele in der Fiskalpolitik sind übererfüllt. Aber wie gesagt, das Programm läuft erst ein Jahr. Man hat noch ein gutes Stück vor sich. Aber parallel zu diesen Anpassungen in den einzelnen Mitgliedstaaten hat man auch das europäische Regelwerk, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, gestärkt. Und auch die Mitgliedstaaten haben außerhalb von Anpassungsprogrammen erhebliche Konsolidierungsfortschritte gemacht. Und deswegen steht der Euroraum insgesamt im internationalen Vergleich auch mit gesunden öffentlichen Finanzen relativ gut da. Der Schuldenstand der Eurozone insgesamt beträgt 96 Prozentpunkte zum BIP. Der gleiche Wert für die USA ist 105 mit steigender Tendenz und in Japan 244. Und wir dürfen heute diese Konsolidierungserfolge nicht in Frage stellen. Wir haben die Aufgabe vor uns, die immer noch zu hohen Schuldenquoten zu senken. Das ist auch eine Frage von Generationengerechtigkeit in alternden Gesellschaften. So zahlt Italien jedes Jahr rund 80 Milliarden Euro an Zinsen für seine öffentliche Verschuldung. Und das ist eben Geld, das für Schulen oder für Straßen fehlt. Wir dürfen aber auch den Blick nicht verlieren von der privaten Verschuldung, die in einigen Ländern des Euroraums auch Sorgen bereitet. Im Durchschnitt sind die Haushalte Europas, die privaten Haushalte, mit rund 170% zum BIP verschuldet. Und hier sind andere Spitzenreiter als die, die Sie von der öffentlichen Verschuldung kennen. Das sind Luxemburg, Irland, dann wieder Portugal, Belgien und die Niederlande. Insofern ist es nicht, wie in Deutschland oft behauptet wird, nur eine Staatsschuldenkrise, sondern wir müssen auch bei der privaten Verschuldung auf ein nachhaltig tragfähiges Niveau zurückkehren. Insgesamt, glaube ich, sind wir bei dem Weg aus der Krise ein gutes Stück vorangeschritten. Aber es ist noch zu früh, den Sieg zu erklären. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von rund 12% in der Eurozone. Und jeder vierte Jugendliche in Europa ist ohne Arbeit. Und die Krise wird erst beendet sein, wenn diese Arbeitslosenzahlen wieder gesunken sind. Aber insgesamt ist der Ausblick hoffnungsvoll. Letztes Jahr war die Eurozone doch in der Rezession. Dieses Jahr ist die Prognose der EU-Kommission 1,2% reales BIP-Wachstum, nächstes Jahr 1,8%. Das heißt, der wirtschaftliche Aufschwung ist schwach, er ist ungleichmäßig, er ist auch fragil, aber die Richtung stimmt. Und dennoch werden diese Erfolge wenig geachtet, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch gerade jenseits des Atlantiks, wo ich letzte Woche 3 Tage war. Und da hat man auch oft einen Schuldigen ausgemacht. Die deutsche Exportstärke sei eine der Ursachen für den zu langsamen Abbau der Ungleichgewichte in der Eurozone. Und entsprechend, so wird dann argumentiert, sei es jetzt an Deutschland, seinen Teil zur Lösung der Krise beizutragen. Ich glaube, dieses Argument beruht auf einem grundlegenden Missverständnis. Eine Währungsunion ist eben kein Einzelrennen, jeder gegen jeden. Eine Währungsunion ist Mannschaftssport. Und wenn ein Teamkollege gut in Form ist, dann profitiert die ganze Mannschaft davon. Insofern ist in einem integrierten Europa die Stärke des einen eben nicht die Schwäche des anderen, sondern wir stehen gemeinsam in einem globalen Wettbewerb mit Wertschöpfungsketten, die sich eben durch die ganze Europäische Union ziehen. Und die EU-Kommission hat sich nun entschieden, den deutschen Leistungsbilanzüberschuss unter die Lupe zu nehmen. Das ist in Ordnung, das können wir gerne tun. Wie setzt sich dieser deutsche Leistungsbilanzüberschuss zusammen? Wir hatten im letzten Jahr rund einen Überschuss von 7% des BIP. Und davon entfielen nur 2 Prozentpunkte auf die anderen Länder im Euroraum. Im Jahr 2007 war der Überschuss gegenüber den Ländern des Euroraums noch mehr als doppelt so hoch. Deutschland hat also heute einen deutlich ausgeglicheneren Leistungsbilanzsaldo gegenüber seinen europäischen Partnern. Aber es vergrößert seinen Überschuss gegenüber dem Rest der Welt. Und das ist eben ein Ausweis der deutschen Wettbewerbsfähigkeit. Aber davon profitieren eben auch unsere europäischen Nachbarn. Denn aus zahlreichen Mitgliedstaaten kommen Vorprodukte nach Deutschland, die denn hier zusammengebaut und in den Rest der Welt exportiert werden. Deutschland ist ein erfolgreicher Verkäufer von Produkten made in Europe. Und viele unserer mittelständischen Unternehmen sind europäische und globale Champions. Insofern das aufs Spiel zu setzen, ist eine gefährliche Strategie, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Der IWF hat das in einer jüngsten Studie anhand des deutschen Automobilsektors anschaulich belegt, dass Deutschland seine globale Spitzenstellung im Automobilbau eben durch innereuropäische Wertschöpfungsketten herstellen kann. Die Zahl der in Deutschland montierten Autos ist in den letzten 15 Jahren mit rund 5,5 Millionen ziemlich konstant geblieben. Aber in dem gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Fahrzeuge, die meistens durch osteuropäische Nachbarn gefertigt worden sind für deutsche Hersteller, in diesem Zeitraum verdreifacht auf rund 7,7 Millionen Fahrzeuge. Insofern macht man es sich, glaube ich, zu einfach, wenn man behauptet, dass ein weniger wettbewerbsfähiges Deutschland automatisch anderen Ländern helfen würde. Im Gegenteil. Man kann eben nicht den Schwachen dadurch stärker machen, dass man den Starken schwächt. Das wusste schon Abraham Lincoln. Insofern ist die Kritik an der deutschen Exportstärke sicher falsch. Ein anderer Teil der Kritik an dem deutschen Leistungsbilanzüberschuss ist sicher richtig. Die Binnennachfrage ist zu schwach in Deutschland. Und wir müssten diese steigern. Und ich glaube, da geht es beispielhaft um zwei Themen. Das eine sind Möglichkeiten, in das Wachstum von morgen zu investieren. Und zweitens, Deutschland für Fachkräfte aus dem Ausland noch weiter zu öffnen, um so den demografischen Wandel zu begegnen. Wenn man nochmal auf den Leistungsbilanzüberschuss guckt. Ein solcher Überschuss bedeutet, dass ein Land mehr spart, als es investiert. Das ist an sich genommen nichts Schlechtes. Wenn das Kapital anderswo produktiver arbeiten kann und ein Land so für seine Zukunft vorsorgt. Wenn es aber dazu führt, dass man wie in unserem Falle seine eigene Infrastruktur vernachlässigt, dann ist das eben nicht gut für Deutschland und für unser Wachstumspotenzial. Und es gibt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die sagt, dass wir eine Investitionslücke haben, jährlich im Umfang von 3% unseres BIP. Das sind jährlich 75 Milliarden Euro, die zu wenig investiert werden. Und das DIW nennt drei Bereiche, die man investieren müsste. Verkehrsinfrastruktur, Bildung und die Energiewende. Wenn man das täte, würde das Wachstumspotenzial Deutschlands und damit auch des Euroraums steigen. Die zweite Herausforderung, die wir haben bezüglich unseres Wachstumspotenzials, ist der Fakt, dass Deutschland als Gesellschaft altert. Das ist individuell erfreulich, wie ich auch bei meinen Eltern sehe. Insgesamt stellt uns das aber vor große Herausforderungen. Die deutsche Erwerbsbevölkerung schrumpft bis zum Jahre 2020 um 1,5 Millionen Menschen und bis zum Jahre 2025 um 6 Millionen Menschen. Laut einer Untersuchung der OECD hat schon heute jedes vierte Unternehmen in Deutschland Probleme, qualifizierte Berufseinsteiger, Männer wie Frauen, zu finden. Das ist sicher branchenspezifisch und regional unterschiedlich. Aber insgesamt ist dieser Mangel an Fachkräften ein Hemmnis für nachhaltiges Wachstum. Und deswegen müssen wir um mehr qualifizierte Zuwanderung werben. Das gilt auch und gerade im Hinblick auf den Rest des Euroraums. Es geht nicht darum, dass man anderen Menschen, anderen Ländern ihre gut ausgebildeten Menschen dauerhaft abwerbt. Aber aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit, gerade unter Jugendlichen in Spanien oder Griechenland, wäre Mobilität hilfreich. Insofern, wir brauchen insgesamt mehr qualifizierte Zuwanderung, auch wenn wir rund 25 Kommunen in Deutschland haben, die unter einer besonderen Kumulation von sogenannter Armutszuwanderung leiden. Das hat nichts zu tun, dass wir volle Freizügigkeit haben für die Bürger und Bürgerinnen Rumäniens und Bulgariens seit 1. Januar diesen Jahres, sondern diese Probleme in diesen Kommunen gab es auch schon vorher. Und deswegen wird das Bundeskabinett morgen einen entsprechenden Bericht dazu beschließen und wir werden die besonders betroffenen Kommunen nicht alleine lassen. Wir werden ihnen dabei helfen. Ich habe bisher argumentiert, dass das, was gut für Deutschland ist, auch gut für Europa ist. Aber aus meiner Sicht ist auch der Umkehrschluss richtig. Was gut ist für Europa, das ist auch gut für Deutschland. Denn Deutschland ist eben auf ein stabiles Europa und einen stabilen Euro angewiesen. Weil Preisstabilität und Finanzstabilität nehmen in einer Währungsunion eben keine Rücksicht auf Landesgrenzen. Und deswegen müssen wir beides auf europäischer Ebene sicherstellen. Weil wir haben in der Finanzkrise gesehen, wie Verunsicherung schnell von einem Land auf ein anderes übergreifen kann. Um kurz auf beide Aspekte einzugehen. Preisstabilität wird in der Eurozone effektiv von der Europäischen Zentralbank gewährleistet. Preisstabilität ist die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum. Deswegen ist es das vorrangige Ziel unserer Notenbank. Und man kann feststellen, dass die EZB in Sachen Preisstabilität ihrem Vorgänger der Bundesbank in nichts nachsteht, wenn man sich die Daten der Inflationsrate 70er, 80er, 90er Jahre durchgehend bis heute anguckt. Und man sollte sich auch vor Augen führen, wo stünde eine fiktive D-Mark heute im Vergleich zum US-Dollar oder zum japanischen Yen? Weil Deutschland als Exportnation hat stark von der gemeinsamen Währung im Verhältnis zum Rest der Welt profitiert. Eine D-Mark stünde heute im Weltwährungssystem völlig anders da als manche Nostalgiker, die eben die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts vor Augen haben, sich das vorstellen. Es führt überhaupt keinen Weg zurück in währungspolitische Kleinstaaterei. Deutschland profitiert ungemein davon, dass wir keine Wechselkursschwankungen mehr haben und dass wir eine große und stabile Währung haben. 40% unserer Exporte gehen in die Eurozone, 60% unserer Exporte in die Europäische Union. Insofern glaube ich, dass die EZB eine gute Arbeit gemacht hat. Und es gibt in letzter Zeit Kritik an der Arbeit der EZB, die man zusammenfassen kann unter dem Wort, der Sparer würde kalt enteignet werden durch die niedrigen Zinsen der EZB. Man könnte jetzt lange geldtheoretisch ausführen, warum die Zinspolitik so ist, wie sie ist und warum sie meines Erachtens so richtig ist. Aber entscheidend ist für die Verzinsung von Ersparnissen eben nicht der Leitzins einer Notenbank, sondern entscheidend für die Verzinsung ist das Zinsniveau von langjährigen Bundesanleihen, beispielsweise einer 10-jährigen Bundesanleihe. Und diese Verzinsung ist so niedrig, wie sie ist, weil Deutschland zu Recht als sicherer Hafen gilt in diesen Zeiten. Kapital aus dem Rest Europas und aus dem Rest der Welt strömt nach Deutschland und senkt das Zinsniveau. Insofern werden sich die Zinsen für 10-jährige Bundesanleihen, die ja schon ein Stück gestiegen sind, es langsam weiter normalisieren, wenn die wirtschaftliche Lage in den Staaten, die heute in Schwierigkeiten sind, sich verbessert haben. Deutschland ist eben keine Insel. Und was wir auch brauchen für eine Normalisierung des Zinsniveaus, das ist ein stabiler europäischer Bankensektor. Finanzstabilität kann eben nicht mehr national erreicht werden, weil diese Verflechtungen, die wir haben, viel zu tief sind. Und deswegen brauchen wir eine verlässliche Finanzmarktarchitektur im Euroraum. Das ist gekennzeichnet mit dem Stichwort Bankenunion. Die Europäische Zentralbank wird im Februar diesen Jahres die Aufsicht über die wichtigsten Banken im Euroraum übernehmen. Das ist ein ganz entscheidender Schritt hin zur Rückgewinnung des Vertrauens in den europäischen Bankensektor. Aber wir dürfen auch bei dieser Aufsicht nicht stehen bleiben. Wir müssen die Instrumente haben, dass wir große Banken im Binnenmarkt grenzüberschreitend geordnet abwickeln können, ohne dass Schockwellen durch das Finanzsystem dringen. Und dafür brauchen wir einen einheitlichen europäischen Abwicklungsmechanismus. Das sind die Spielregeln. Wir brauchen eine einheitliche europäische Abwicklungsbehörde und einen von Banken gefüllten europäischen Abwicklungsfonds. Dann können wir die Wechselwirkung zwischen Banken und Staaten unterbrechen. Insofern ist, wenn wir dadurch die Stabilität des Finanzsektors erhöhen, ist eine Bankenunion eben nicht nur im Interesse der Sparer, weil denn Kapital wieder freier in Europa zirkuliert, sondern sie ist eben auch im Interesse des Steuerzahlers und der Steuerzahlerin. Weil die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, dass man in Zukunft noch einmal die Rechnung für eine Bankenkrise zu zahlen hat, zumindest sich deutlich verringert. Insofern ist es gut, dass man in der letzten Woche im sogenannten Trilog zwischen dem EU-Ministerrat, der Kommission und dem Europäischen Parlament eine Einigung in dieser Frage gefunden hat. Insofern lautet mein Zwischenfazit, wenn man sich fragt, wo stehen wir heute nach einigen Krisenjahren? Aber wirklich erstens, wir sollten unsere Erfolge nicht kleinreden. Die Anpassungsstrategie wirkt. Zweitens, Europa profitiert von einem wettbewerbsfähigen Deutschland. Und drittens, ein stabiles Europa und ein stabiler Euro sind im deutschen Interesse. Insofern glaube ich, wir sollten das europäische Haus weiterbauen. Und als Bauplan bietet sich aus meiner Sicht die Hanse an, weil die Eurozone ist für mich so etwas wie die Hanse der Neuzeit. Wirtschaftlich stark, offen für Andersdenkende und Andersgläubige, aber abwehrbereit, um die Freiheitsrechte und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Eine Hansestadt ist ein funktionierendes Gemeinwesen und ich glaube, dass sein Bürgersinn und sein Unternehmergeist ein gutes Modell für Europa sind. In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass Europa die Wahl hat. Wir stehen an einem Schlüsselpunkt und wir können entweder weiter integrieren und die unvollständige Wirtschafts- und Währungsunion, die wir haben, vollenden. Wenn wir das nicht können oder nicht wollen, es kann beides sein, dann werden wir desintegrieren. Die Währungsunion genauso wie Teile des Binnenmarktes. Beides können im ökonomischen Sinne stabile Gleichgewichte sein. Aber der Weg der Mehrintegration, davon bin ich zutiefst überzeugt, das ist der Weg zu mehr Wohlstand, mehr Freiheit, mehr Sicherheit und mehr Stabilität in Europa. Ich glaube, dass wir dabei auch die Wahl haben, ein europäisches Wirtschafts- und Sozialmodell zu entwickeln. Das ist die Frage, wie können wir die soziale und ökologische Marktwirtschaft neu denken. Weil ich glaube, Ökonomen müssen für die praktische Wirtschaftspolitik einen Beitrag leisten, der hoffentlich über das hinausgeht, was in einem alten Volkswirtschaftsbuch von mir stand. Da stand nämlich, Politiker benutzen Ökonomen wie betrunkene Laternen. Sie suchen Halt, nicht Licht. Und ich glaube, wir wissen, was wirtschaftstheoretisch vor der Krise eben nicht funktioniert hat. Es geht um die Unzulänglichkeiten neoklassischer Finanzmarkttheorie. Institutionen wurden weitgehend ignoriert. Es wurde unterstellt, dass Finanzmärkte stabil sind, Informationen effizient verarbeitet werden, alle Entscheidungen rational getroffen werden. Ich glaube, es gibt eine intensive wirtschaftstheoretische Debatte, wie man mit diesen Defiziten umgeht. Dass man eben Finanzmärkte in makroökonomische Standardmodelle einbaut, dass man mehr experimentell arbeitet, Unvollkommenheiten berücksichtigt, das Verhalten von Menschen besser abbildet. Und wir müssen eben verstehen, dass Ökonomie eben eine Sozialwissenschaft ist und keine Naturwissenschaft. Wir müssen Politik und Geschichte berücksichtigen, damit wir wirtschaftstheoretische Konstruktionen haben, die auch einen praktischen Nutzen haben. Und wir müssen das eben tun, diese Fortentwicklung der Marktwirtschaft unter den zwei großen Ds, die langfristig stattfinden. Über die demografische Entwicklung habe ich kurz gesprochen. Sie wird in den nächsten 10 Jahren rasant zunehmen in Deutschland und Angebots- und Nachfragestrukturen unserer Volkswirtschaft nachhaltig verändern. Und das zweite ist die Digitalisierung. Das ist das zweite Maschinenzeitalter, wie es ein Bestseller gerade nannte. Und es ist immer so, dass neue Technologien Segen und Fluch zugleich sind. Das wissen wir, wenn wir zurückblicken auf die erste industrielle Revolution, 1750 bis 1830. Es gab die Eisenbahn, die Dampfmaschine, die Webstühle. Das hat große Mengen handwerklicher Tätigkeiten überflüssig gemacht. Aber es hat auch der Weltwirtschaft einen solchen Wachstumsschub verpasst, dass Millionen neue Jobs geschaffen wurden. Und auch heute geht es wieder darum, Menschen den Übergang von der einen Arbeitswelt in die neue Arbeitswelt zu ermöglichen. Wir werden vermutlich weniger Supermarktkassierer haben. Aber warum nicht mehr personenbezogene Dienstleistungen wie Yogalehrer oder persönliche Rückenschulungstrainer? Insofern müssen wir in Europa die Frage beantworten, was muss unser Wirtschaftsmodell im 21. Jahrhundert leisten? Und ich glaube, es ist unbestritten, dass eine Marktwirtschaft das beste Modell ist, um die beste Ressourcenallokation zu gewährleisten. Aber eben nur, wenn der Markt begrenzt ist. Wir müssen verhindern, dass der Markt die Gesellschaft immer stärker in Arm und Reich spaltet. Und wir müssen ein auf wachstumsgetrimmtes System so umgestalten, dass wir auf Dauer mit den begrenzten Ressourcen unserer Erde auskommen können. Und aus einer freien Marktwirtschaft wieder, könnte man in Klammern sagen, wieder eine soziale und ökologische Marktwirtschaft machen, könnte es ein lohnenderes Projekt geben, könnte es ein progressiveres Projekt geben, könnte es ein sozialdemokratischeres Projekt geben. Und ich glaube, wir müssen im Regierungsalltag es möglich machen, die drei Adjektive marktwirtschaftlich, sozial und ökologisch miteinander zu vereinbaren. Und das für ein Land mitten in der Eurozone, mitten im europäischen Binnenmarkt und in der globalisierten Weltwirtschaft. Und ein praktisches Beispiel ist die Energiewende. Man muss eben die Belange der Wirtschaft, das ist die Sicherung von Arbeitsplätzen in energieintensiven Industrien, vereinbar machen mit sozialen Anforderungen, bezahlbarer Strom auch für sozial Schwache, mit den Anforderungen der Umwelt, Bekämpfung des globalen Klimawandels. Ich glaube, wir werden diese neue Marktwirtschaft nur schaffen können, wenn wir falsche Alternativen überwinden und Blockaden auflösen. Und davon haben wir reichlich. Das ist Markt versus Staat. Das ist ein ideologisch aufgeladener Grundsatzstreit seit ewiger Zeit. Und ich glaube, wir müssen diese beiden Dinge, Markt und Staat, eben nicht als Substitute denken, sondern als Komplemente. Und Staat meint hier eben nicht nur den Nationalstaat, sondern auch supranationale Gebilde wie die Europäische Union. Falsche Gegensätze ist Makropolitik versus Mikropolitik. Es ist die Frage Nachfrage versus Angebotspolitik. Es geht hier nicht um ein sowohl als auch, sondern um ein entweder oder. Umgekehrt. Ich komme mal in die Schlusskurve, dann sortiert man Gedanken auch besser. Ich glaube, dass wir in der Tat beides brauchen. Wir brauchen eine Angebotspolitik und wir brauchen eine Nachfragepolitik. Wir müssen die Angebotsbedingungen der Wirtschaft verbessern, aber wir wissen eben auch, dass die Binnennachfrage eine wachsende Stütze der konjunkturellen Entwicklung in den letzten Jahren war. Und hier wird die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar nächsten Jahres hilfreich sein, Einkommen am unteren Ende der Einkommensskala zu stärken. Ein anderes dieser vermeintlichen Gegensätze ist immer Wachstumspolitik versus Konsolidierungspolitik. Ich glaube, wir haben am Beispiel der anfangs durchdeklinierten 5 Länder gesehen Europas, dass wir beides brauchen. Solide Staatsfinanzen und Erhöhung des Wachstumspotenzials durch mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr Investitionen. Und ich will an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen, das Ziel, dass wir ab 2014 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt haben für den Bund und beginne mit dem Jahr 2015 einen Haushalt ohne Netto-Neuverschuldung aufstellen können. Das ist nicht nur das Ziel des von mir sehr geschätzten Bundesfinanzministers, sondern das ist das Ziel der ganzen Bundesregierung. Niemand stellt die Schuldenbremse, den Fiskalpakt oder den Stabilitäts- und Wachstumspakt in Frage. Das kann man auch nachlesen im Koalitionsvertrag auf Seite 87. Und wir haben den Vertrag ja alle unter dem Kopfkissen immer liegen. Es gibt noch andere Blockaden, die wir überwinden müssen. Industrie versus Dienstleistungsgesellschaft. Warum muss man das gegeneinander diskutieren? Flexibilität versus Sicherheit. Aber es ist unstreitig. Unternehmen brauchen atmende Arbeitsmärkte. Sie brauchen flexible Arbeitszeitmodelle, um eben Kunden punktgenau zu bedienen, aber auch um mit der Konjunktur atmen zu können. Und das wissen auch Gewerkschaften und Betriebsräte. Aber wir haben unter dem Stichwort der Flexibilität eben auch in den letzten Jahren gesehen, eine fortschreitende Segmentierung des Arbeitsmarktes. Und das hat zu Missbrauch geführt, beispielsweise bei Leiharbeit und Zeitarbeit. Oder durch eine Aneinanderreihung von Praktika. Also dann glaube ich, wir müssen diese falschen Alternativen weglegen, damit wir neu denken können. Wir müssen uns insbesondere von der falschen Dichotomie Markt versus Staat befreien. Es gibt ohne jeden Zweifel Situationen, in denen der Staat sich zurückziehen muss, in denen Planung, Interventionismus oder direkte Beteiligung des Staates Überhand genommen haben. Das war so beispielsweise zu Beginn des Transformationsprozesses in Osteuropa. Aber diese Situation ist für die meisten Staaten heute untypisch. Manche Länder oder Sektoren brauchen mehr Staat, andere weniger. Und weniger Staat bedeutet nicht automatisch mehr Marktwirtschaft. Es kann auch bedeuten mehr Machtwirtschaft, in denen private Kartelle sich eben einen Staat oder eine Gesellschaft zu Beute machen. Insofern, wir brauchen einen modernen Staat, der ein funktionierendes Rechtssystem zur Verfügung stellt, um private Verträge durchsetzen zu können, der körperliches und geistiges Eigentum schützt, der Wettbewerbsregeln aufstellt, der soziale Sicherungssysteme zur Schaffung eines gesellschaftlichen Zusammenhalts zur Verfügung stellt und der Regeln aufstellt, um mit Externalitäten und Fehlanreizen wie im Umweltbereich umgehen zu können. Und wieder, wenn ich hier Staat sage, meine ich dem Staat im weitesten Sinne nicht nur den Nationalstaat, sondern auch kommunale oder regionale öffentliche Strukturen oder die Staatengemeinschaft oder eben supranationale Institutionen wie die EU. Ich glaube, die Gestaltungskraft des Nationalstaates hat abgenommen, weil kein Staat alleine kann Google oder Amazon regulieren. Die Erderwärmung und dadurch ausgelöste Gewitter und Stürme machen eben nicht an Landesgrenzen Halt. Und durch Krieg oder durch die Hoffnung auf ein besseres Leben ausgelöste Migration hat seit Jahrhunderten Staatengrenzen überwunden. Ich glaube, der Nationalstaat wird in Europa auf absehbare Zeit nicht verschwinden. Aber er wird an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn Politiker und Politikerinnen weiterhin so tun, als könnte man innerhalb nationalstaatlicher Grenzen die heutigen Probleme lösen. Denn trotz einiger berechtigter Kritik an europäischen Detailregelungen, wie dem berühmten offenen Olivenölkännchen, das verboten werden sollte, die europäische Integration bleibt die einzige Antwort auf die Globalisierung und die globalen Fragestellungen. Und wer hier meint, vermeintlich bessere Alternativen wie eine Renationalisierung aufzeigen zu können, der führt die Bürger und Bürgerinnen in die Irre. Und der Kern der europäischen Integration ist aus meiner Sicht die Eurozone mit einem eigenen Parlament, einem eigenen Budget, eigenen Einnahmequellen. Und Frankreich und Deutschland gemeinsam, aber nur gemeinsam, haben eine besondere Verantwortung eben für diese Integration. Ich komme zum Schluss. Was wir die nächsten Jahre tun wollen, das sind die großen 5 I's der Wirtschaftspolitik. Das sind erstens die Investitionen. Wir wollen in Deutschland eine Investitionsquote von 20% zum BIP erreichen. Das ist der OECD-Durchschnitt. Das bedeutet zusätzliche private wie öffentliche Investitionen. Zweitens, wir wollen Innovationen erleichtern. Das ist der Treibstoff für wirtschaftliches Wachstum. Das wollen wir durch eine gestaltende Industriepolitik erreichen. Und werden auch dabei versuchen, die schwierige Frage zu beantworten, wie alternde Gesellschaften innovativ bleiben können. Wir wollen drittes I, eine moderne Infrastruktur für unsere Wirtschaft in den Bereichen Verkehr, Informations- und Kommunikationstechnik. Viertens, Internationalisierung. Deutschland hat von seiner Exportstärke profitiert. Und wir wollen in Zukunft kleinere und mittlere Unternehmen helfen, den Weg zu finden in Wachstumsmärkte wie in Südostasien oder in Afrika. Und fünftens, wir wollen alle Qualifizierungsreserven integrieren. Der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Und um das Arbeitskräfteangebot in den nächsten Jahren zu sichern, brauchen wir ein Bündel von Maßnahmen. Ich habe über qualifizierte Zuwanderung gesprochen. Wir brauchen eine gesteigerte Erwerbstätigkeit von Frauen. Das Stichwort Kinderbetreuung ist hier ein Baustein, aber auch nicht der einzige. Wir brauchen eine gesteigerte Erwerbstätigkeit von älteren Menschen. Wir brauchen eine Reintegration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt. Und wir brauchen eine deutlich bessere Inklusion von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt. Was wir wollen mit unserer Wirtschaftspolitik, ist, um am Ende Willy Brandt zu zitieren, wir wollen immer auf der Höhe der Zeit sein. Wir wollen Chancen für viele, nicht Privilegien für wenige. Und wir werden das nur schaffen, wenn wir wirtschaftspolitische Debatten unideologisch führen, pragmatisch und in einem europäischen Geiste. Und das bedeutet eben, die Marktwirtschaft ökologisch und sozial neu zu definieren, im europäischen Binnenmarkt, mit dem Euro. Und so wollen wir einen Beitrag leisten für eine offene, für eine liberale Gesellschaft. Liberal bedeutet in diesem Zusammenhang mehr als nur die Freiheit, keine Steuern zu zahlen. Und wir stehen sicher erst ganz am Anfang dieser Debatte. Das ist ein Arbeitsprogramm, das vor uns liegt. Aber ich glaube, eine soziale und ökologische Marktwirtschaft ist das europäische Wirtschafts- und Sozialmodell. Insofern haben wir in der Tat in Europa die Wahl. Und ich würde mich freuen, wenn Sie zur Europawahl gehen Ende Mai. Vielen Dank.